FiPod, ein philosophischer Podcast.
Herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge zum Thema KI als Tool kreativer Ausdrucksweisen. Ich bin Amelie, Kunstgeschichtsstudentin, habe einen Abschluss in Musikwissenschaft und mache auch selbst Musik und deshalb interessiere ich mich natürlich besonders dafür, was KI so in der Kunst- und Musikwelt kann. In dieser Folge wird es aber speziell um kreative Ausdrucksweisen mit Hilfe von KI in der Musik gehen. Ich werde Fragen beleuchten wie: Können und sollten MusikerInnen KI als Chance oder eher als Bedrohung betrachten? Müssen wir uns wirklich darum sorgen, dass KIs zukünftig MusikerInnen den Job wegnehmen? Und was verstehen wir überhaupt unter dem schwammigen Begriff der Kreativität? Im Verlauf dieser Episode folgt auch noch ein kurzes Gespräch mit einem Musikerfreund Crook und seinen Ansichten zu diesem Thema. Aber vorab, was ist mit Kreativität gemeint? Da gibt es auf jeden Fall verschiedene Ansätze und ich beziehe mich hier auf den der Kognitionswissenschaftlerin Margaret Bowden. Die klassifiziert es nämlich wie folgt: Novelty, Surprise und Value als die drei Kriterien, denen sie das unterordnet. Also ist etwas neu und unerwartet und messe ich dem als Rezipient einen gewissen Wert bei? Dabei spielt zum Beispiel das Kombinatorische eine Rolle, also setze ich Vertrautes in überraschender Weise um. Und da wäre wahrscheinlich das prominenteste Beispiel das Ready-Made Fountain von Marcel Duchamp. Dabei nahm er nämlich ein Pissoir, drehte es um und gab ihm dann einen anderen Namen und entzweckentfremdete es so auf diese Weise als Kunstwerk. Bowden unterscheidet Kreativität außerdem noch in das Explorative und das Transformative. Mit dem Explorativen meint sie neue Ideen innerhalb eines existierenden konzeptuellen Rahmens, sprich, es gibt ein sozusagen festes Regelwerk und innerhalb dieses Rahmens werden neue Variationen herausgefunden, erprobt und so weiter. Also das ist etwas, was ein Computer beispielsweise gut kann. Der schaut sich sozusagen an, was in einem bestimmten Rahmen möglich ist und kann dann innerhalb von kürzester Zeit alle möglichen Kombinationen und Variationen berechnen. Und dann gibt es noch das Transformative, was als höchste Form der Kreativität gilt und wahrscheinlich sich auch am schwierigsten erklären und fassen lässt. In Bowdens Worten: transforming and or redefining an existing conceptual space. Und hier geht sie nicht genau auf den Begriff des konzeptuellen Raums ein, also was genau mit diesem Raum gemeint ist, aber ich denke, man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass es etwas scheinbar Essentielles gibt in diesem vorgegebenen Regelwerk oder Rahmen, was dann plötzlich gebrochen und verändert wird. Also etwas, von dem wir erst ausgehen, dass es nicht möglich ist, das zu verändern. Und das quasi sozusagen mit unserer Erwartungshaltung spielt und uns auf eine Weise vielleicht dazu veranlasst, einen neuen Blickwinkel einzunehmen und uns gewissermaßen halt überrascht. Also wieder bei dem Surprise- und Value-Aspekt, den Bowden aufgreift. Und um das Kapitel aber jetzt mal abzuschließen, bevor das Ganze weiter ausufert, möchte ich noch abschließend sagen, dass ich das Ganze gerade deshalb anreiße, weil es im Hinblick auf KIs interessant ist. Wenn man sich dann nämlich fragt, ist eine KI vielleicht überhaupt in der Lage, kreativ zu sein? Also kann eine KI losgelöst vom Menschen, ganz allein für sich stehend, überhaupt Kreatives erschaffen? Und da kann man sich natürlich auch gerne nochmal genauer reinlesen, falls das jetzt zu abstrakt war, was ich hier gerade geschwafelt habe. Aber es beantwortet ja vielleicht zumindest zu einem Teil die Frage, ob wir uns fürchten sollten oder ob MusikerInnen sich zum Beispiel bedroht fühlen sollten von der KI. Wenn man nämlich Bowdens Kategorien aufgreift, könnte man ja sagen, vielleicht ist eine KI in der Lage, eine Art explorative Kreativität, also explorativ kreativ zu sein, aber vielleicht nicht unbedingt diese höchste Form der Kreativität erfüllen. Und das ist jetzt nur ein Gedanke, der muss nicht schwarz auf weiß genauso unterschrieben werden, aber meiner Meinung nach gibt es sozusagen eine Art maschinelle Kreativität, oder ich würde diesen Gedanken unterschreiben, aber diese höchste Form der Kreativität, das ist vielleicht nochmal was anderes und vielleicht ist es ja auch dem Menschen vorbehalten. Aber genau, um jetzt endlich mal weiter zu den KI-Tools überzuleiten, also was gibt es da überhaupt auf dem Markt, wie kann man sich das vorstellen, was wird da gerade aktuell mit KIs so gemacht? Da gibt es schon mal eine ganze, ganze Menge. Also wenn man das googelt, findet man viele Interpreten, die sowohl mit KIs zusammengearbeitet haben, also irgendwelche MusikerInnen, die da KIs verwendet haben, und da gibt es welche, die das komplett ausschließlich nur als KI-Artists veröffentlicht haben. Dann gibt es welche, die quasi ohnehin Musik machen und dann aber sich von einer KI die Texte haben schreiben lassen oder irgendwie die mit den Harmonien haben helfen lassen. Und manche sind da mehr oder weniger transparent. Also bei manchen findet man Websites, wo man dann genauer nachschauen kann, wie die da zusammengearbeitet haben. Bei anderen versteht man es gar nicht. Bei manchen hört man total raus, dass es irgendwie, ja, so ein bisschen unbeholfen vielleicht auch noch klingt, und andere sind wirklich erstaunlich und beeindruckend, und es gibt dann aber nicht nur MusikerInnen, die zusammen mit KIs gearbeitet haben, sondern es gibt auch sogenannte Tools, die als Erweiterung, als kreative Möglichkeit, als ergänzendes Tool sozusagen angeboten werden, und ich möchte hier wirklich auf nur einige eingehen, um das Ganze mal im Rahmen zu halten. Aber vielleicht fangen wir mal direkt an mit Ava. Ava ist nämlich ein Artificial Intelligence Virtual Artist. Und ich finde es gerade deshalb spannend, das vorzustellen, weil es sowohl ein Programm, Algorithmus, als auch MusikerInnen, Künstlerin ist. Und das Ganze wurde von einem Startup aus Luxemburg gegründet, nämlich Ava Technologies. Und die haben auch so eine Music Engine, die es seit 2019 gibt, nämlich als kommerzielles Produkt zum Komponieren. Und das Ganze basiert auf Deep Learning und Reinforcement-Prozessen. Was ich aber vor allen Dingen auch spannend an Ava finde, ist, dass Ava die erste KI ist, die als Komponistin von der SACEM anerkannt wurde. SACEM ist die Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique. Und genau, vielleicht stellt sich hier auch schon die erste Frage, nämlich, wem gehört dann hier eigentlich das Urheberrecht? Also offensichtlich ist Ava zum Beispiel keine Person, sondern eben ein Programm, ein Algorithmus. Und wo liegt das Urheberrecht? Ist es bei den Programmierern oder beim Unternehmen selbst? Aber ich lasse das mal als offene Frage im Raum. Schauen wir uns erstmal die Music Engine an. Die finde ich nämlich auch sehr interessant. Genau, denn auf der Website wird das Ganze beschrieben als Creative Assistant for Creative People. Also es ist quasi ein Tool, was MusikerInnen nicht ersetzen soll, sondern ein kreatives Tool bieten soll mit einer breiten Zielgruppe, also nicht nur Musiker selbst, sondern für alle möglichen Leute, die zum Beispiel Musik für Videospiele erstellen wollen oder für Filmtrailer, vielleicht für Filmtrailer von Filmen, die noch nicht fertig sind und wo man quasi einfach eine KI verwenden kann, die einem so eine Art Soundschnipsel zusammenbastelt, der darauf gut passt. Dann ein Werbespot oder für alles Mögliche. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede. Also es gibt drei verschiedene Versionen, die man da benutzen kann. Und in der Free-Version hat man dann beispielsweise 3 Downloads pro Monat. Man hat jeweils maximal 5 Minuten 30 Länge, und das Ganze kann man einfach so für sich selbst nutzen, zu Hause ein bisschen rumspielen, ist mehr oder weniger gut oder nicht so gut, aber kommerziell kann man das Ganze nicht nutzen. Das Ganze geht auch nicht in der Standardversion, aber, und das wird jetzt hier spannend, beim Pro-Account erkauft man sich sozusagen das Urheberrecht und dann darf man das Ganze auch veröffentlichen. Und ja, da gibt es auch verschiedene Stile, mit denen das geht, zum Beispiel Rock, Pop, Jazz, Electronic, Ambient, Fantasy, Sea Shanty, Tango und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich verschiedene sehr interessante Stile. Und in der Pro-Version kostet das Ganze dann auch 33 Euro pro Monat, was ich einigermaßen problematisch finde, denn das ist nicht gerade viel. Und wenn es diese Option gibt und wenn das vielleicht auch mit der Zeit optimiert wird und immer besser funktioniert, dann wird sowas vielleicht tendenziell auch häufiger verwendet als jetzt zum Beispiel ein Musiker, der dann dafür engagiert wäre. Und das ist schon deutlich günstiger, als wenn man jetzt so einen Menschen engagiert. Es ist halt fraglich, ob das wirklich so fair ist. Genau. Andererseits findet man auch auf der Website von Ava Stellenausschreibungen, die dann zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Musikexperten optimiert wird. Also man sucht einen Musical-Supervisor zum Beispiel, der das Ganze sich anhört, anschaut, wie auch immer, und dann Feedback gibt und das Ganze mit seinem oder ihrem Expertise dann bewertet und analysiert. Und ja, also es ist auf jeden Fall spannend, das im Blick zu behalten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und dann gibt es zum Beispiel noch DadaBots, eine Open-Source-Anwendung von OpenAI, die ja auch ChatGPT und DALL-E gemacht haben. Und hier handelt es sich um ein Jukebox-Musikprojekt, was übrigens auf Raw-Audio-Files, also jetzt nicht MIDI-Files, basiert. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, Songs bzw. Songfragmente mithilfe dieser Anwendung zu erschaffen, die so klingen wie bekannte InterpretInnen oder Bands. Und ja, vielleicht verrät es auch der Name DadaBots schon. Der Anspruch ist jetzt nicht gerade der super ernste, sondern vielleicht eher ein spielerischer, experimenteller. Und das wird man auch dann herausfinden, wenn man das Ganze mal wirklich ausprobiert hat. Und das ist ja auch, wie gesagt, Open Source. Also man kann da selbst zum Beispiel eine Audiodatei hochladen, vielleicht wenn man selbst Musik macht oder so. Und dann sagen, ja, spuck mir mal was im Stil von Justin Bieber aus. Oder von Lady Gaga. Und natürlich hofft man dann, dass der eigene Song, den man da hochgeladen hat, genauso klingt wie Justin Bieber oder Lady Gaga oder wie wer auch immer. Und das wird aber nicht so ganz passieren. Also höchstens im Ansatz. Aber es ist sehr interessant, wenn man sich das mal anhört und das dann vergleicht. Aber man muss sich dann auf jeden Fall vor Augen halten, dass DadaBots sich eher auf die Nachbildung von Gesang und Aussprache, also von der menschlichen Stimme, sowie bestimmten Musikinstrumenten fokussiert hat. Ich meine, es waren hauptsächlich Piano und Geige, aber sozusagen keine Musiktheorie kennt. Also DadaBots wurde jetzt nicht darauf trainiert, bestimmte musikalische Strukturen zu erkennen, sondern es geht eher wirklich um dieses Klangliche und auf den Gesang eben. Was man sich auch vor Augen halten sollte, ist, dass das Ganze ja erstmal auch einen Komprimierungsprozess durchläuft, wenn man da was hochlädt. Also das Ganze funktioniert mit VQVAE. Ich versuche das jetzt besser nicht zu erklären, aber man kann es ganz grob runterbrechen, dass das eine sehr komplexer Komprimierungsprozess auf drei verschiedene Weisen ist, bei der quasi das Wichtigste, Essentielle dieser Datei erhalten bleibt und genau, dann eben am Ende das Resultat herausspuckt, was im besten Falle wirklich so ein bisschen wie der Interpret klingt, den man sich da ausgewählt hat, aber teilweise halt wirklich auch nur im Entferntesten daran erinnert. Und was man noch dazu sagen sollte, ist, dass DadaBots auf vielen Liedern beruht, also der Datensatz, aber vor allen Dingen nur englischsprachige, und die KünstlerInnen wurden vorher nicht gefragt, was natürlich auch sehr kritikwürdig ist. Und naja, das Ganze dauert natürlich auch so seine Zeit, wenn man das rendern möchte. Es ist ein geduldiger Vorgang. Man muss geduldig sein, meine ich damit. Aber durchaus ein spaßiger Nachmittagsvertreib. Und um das Ganze mal zusammenzufassen, und ich habe ja bisher nur zwei Beispiele genannt, also Ava und DadaBots, aber genau, vielleicht wird jetzt zumindest schon mal klar, was oder klarer, was alles dazugehört, wenn man Musik generieren möchte. Also, dass es nicht ganz so einfach ist oder dass es zumindest der aktuelle Stand, dass man jetzt nicht einfach KIs hat, die alles übernehmen an Musik und es braucht den Menschen nicht mehr, sondern es ist natürlich so, dass man trotzdem eine Software hat, die durch den Menschen halt eben programmiert wurde und mit gewissen Trainingsdaten gefüttert wurde. Also da liegt halt auch beim Menschen sozusagen die Verantwortung, was stellt er für Informationen für diese Software bereit, also anhand welcher Daten wurde sie gefüttert, Und wie wurde sie optimiert? Also ist es zum Beispiel eine Software, die durch musikalisches Expertise optimiert wurde, also eben wie beim Beispiel von Ava, mithilfe von Musical Supervisors? Oder ist es im Falle von Dadabots oder ähnlichen Anwendungen eher so, dass es gar keine musiktheoretischen Grundlagen gibt, sondern wirklich nur eher auf diese klanglichen Spezifika, wie zum Beispiel der Aussprache oder dem charakteristischen Klang einer Violine und so weiter und so fort. Also, dass natürlich da halt auch ein komplett anderes Ergebnis bei rausgespuckt wird am Ende. Und das kann sich natürlich total trashig und schlecht anhören, wenn man jetzt erwartet, dass Dadabots einem einen perfekten Song ausspuckt, weil das wird es eben nicht geben, sondern eher so einen diffuse Fragmente, die vielleicht höchstens an Justin Bieber oder Lady Gaga, wie wir am Beispiel von gerade eben erinnern, aber eben nicht wie ein fertiger Popsong klingen. Aber wenn man sich mal frei von diesen Erwartungen macht und vielleicht offen für gewissermaßen neue Klänge oder Klangerlebnisse hat, könnte das vielleicht auch so ein Potenzial haben, wo wir halt eben wieder beim Menschen sind, also diesem kreativen Austausch, also dass man KI wirklich wie so ein zusätzliches Tool benutzen könnte, um eigene Ideen umzusetzen oder um neue Inspirationen zu bekommen, neue Hörerlebnisse und genau. Bevor ich da jetzt noch weitere Beispiele nenne, denke ich, ist es vielleicht Zeit für das Gespräch mit Crook. Denn Crook ist ein Musikerfreund von mir, den ich sehr schätze. Denn er macht wirklich alles möglich an Musik. Mir ist gar nicht mehr so richtig klar, in welche Richtung sich seine Musik einordnen lässt. Denn als ich ihn kennengelernt habe, vor, ich glaube, es sind 8 Jahre jetzt inzwischen, da fing er an mit so Folk-Music. Er ist übrigens ein irischer Musiker, der hier in Berlin ansässig ist. Und genau, jedenfalls habe ich ihn so kennengelernt, ganz klassisch mit der Akustikgitarre und ganz ruhigen Melodien, so ein bisschen ins Poppige vielleicht. Und im Laufe der Jahre habe ich dann feststellen müssen, dass er gar nicht so gesettelt und gefestigt ist in seinem Genre, sondern wirklich viele Stile und Arten von Musik schon ausprobiert hat. Und genau, deswegen würde ich ihn gerne vorstellen. Ich denke auch, dass er ziemlich informiert ist und sich auch mit AI-Art oder mit AI-Music schon viel beschäftigt hat und durchaus auch was ausprobiert hat. Und deshalb habe ich mich mit ihm darüber unterhalten, wie denn so ein Alltag als Musiker aussieht und wie er da Inspiration findet. Also wie er quasi in den Tag startet, ob er dann eine Routine hat oder irgendwelche bestimmten Hilfsmittel, wenn er sich da ransetzt und komponieren möchte zum Beispiel. Und genau, er hat mir Folgendes geantwortet.
One of my main things is in terms of inspiration is I'm really, I never start with this sort of so-called like blank page syndrome situation. I mean, I really, every time I have an idea, good, whether it's a good idea or a bad idea, just I record it or I write it down or something. And then when I'm, you know, wanting to work on something new, I pull up an existing idea and sort of try to develop that or take it apart or whatever. And that's far more inspiring for me than trying to just sort of sit down and, you know, compose like out of thin air. It's much easier to edit than it is to kind of create in that sense. And of course, in that editing, usually there'll be something that leads me to a spark of creation, but it's not starting from nothing.
Er hat mir auch verraten, wie es bei seinen letzten Projekten so lief, also bei seinen eigenen Songs und wie er da so vorankam und mit ein, zwei lustigen Geschichten, die ich echt gefühlt habe.
For me it's just like trial and error, like usually when I'm making a song, like so the song I'm just like finishing at the moment from my next song, I think I started it maybe 2 or 3 years ago now, and every instrument has changed. I've tried multiple different guitar melodies, different chords, different keys, different tempos, like different styles. It's very minimal, very maximal, like all these I mean, if you have the luxury of time, I try to try as many different approaches and contexts as possible for a given song, because there's times that you sort of think you know what is the most emotionally resonant and how it will work the best. And sometimes it's just totally wrong and something that you never, like, I never thought that a folky version or an acoustic, like in the final song now, there's some ukulele. It's not like a very prominent, it's not like a, you know, like a ukulele solo or something, but it's just as a texture. And sometimes it also just comes out of frustration, like where I've just tried everything I can think of. And I'm like, well, what only other thing can I think of? Like, I'm really scraping my brain for something. And yeah, also on the same, like this same song is a very good example of all this, because it was really like also the drum sounds, like instead of in a, you know, modern pop production, you're not necessarily playing with like a live drum kit, so you're using a lot of drum samples from all different contexts, and to try and figure out how the drums should sound really changes the feeling of, you know, like the difference between a drum kit and a jazz record or a rock record is a very different feeling, even though it's sort of a very similar equipment usually. But yeah, when you can basically do kind of any sound, then it really becomes, you know, has to be quite a deliberate choice if you're going to use samples. But for me to find what I wanted to do, what I ended up doing was just like banging my fist on a book. And like, that was the basis of like, there was something in that was like, okay, this is the feeling I want the drums to have. But there was, again, that was just pure frustration. I was like, I've tried every other thing I can think of. Let me just like go caveman style and just bang this drum.
Ich habe ihn gefragt, ob er Erfahrungen mit KI-Softwares gemacht hat, und da hat er mir von der Beta-Version von Never Before Heard Sounds erzählt und wie er sie benutzt.
You can, yeah, also do things like, you know, press a button and it'll generate a sort of AI synthesized, like, piano accompaniment to a vocal part. So you could just upload say, I Will Always Love You by Whitney Houston, have it automatically isolate just the vocal part, and then have it generate a piano accompaniment that wasn't anything to do with in the original song, in the original recording. Yeah, and it's, and so then of course, you know, I could take that piano recording or that piano arrangement and do something with that, because that's not actually, you know, part of the original recording. It's just something based on.
Crook ist ja jetzt natürlich kein Paradebeispiel für einen Musiker, der ausschließlich mit KI arbeitet oder der jetzt total aversiert in dem Thema ist, aber wie man vielleicht schon mal ein bisschen raushört, ist er sehr offen gegenüber Neuerungen, technischen Neuerungen und überhaupt allem eigentlich. Also jemand, der viel experimentiert und sich ausprobiert und auch verschiedene Genres ausprobiert in seiner Musik. Und da kann natürlich auch eine KI-Software inspirierend sein. Und genau deswegen hatte ich ihn auch gefragt, ob er KI-Softwares halt eher als Bedrohung sieht oder als Chance, also quasi als Mittel, als weiteres Tool in seinem Apparat, das er eben in seinem kreativen Schaffen nutzen kann. Und genau, das ist seine Meinung dazu.
I can understand to an extent people who are more afraid of AI, especially in like music creation. I think, like, you know, I've heard lots of people talking about, or, you know, saying things like, what, like, why would I want an AI involved in art in any way? And it's, I don't know, in some ways understandable, but I think it's, there's a fear there that's not quite understanding what the technology is and isn't. And as usual, like when a new technology is emerging, it's usually so hard to make immediate judgments of whether something will be good or bad for anyone. Of course, we can see some things already. I mean, from what I've seen, it's like creatively very generative, because it's not like I'm using AI to just create a song for me. It's like I'm using it to create a texture of which I'll maybe take, you know, 1 second and can like use that in an instrument, but I'm composing what the instrument is doing, or I'm transforming the thing for it further, or maybe it's not even that I'm using that output from the AI, but I'm just, it reminds me of something that I can try that I wouldn't have thought of, or it's a quick way to see, well, how would it sound if I combined banjo and like metal drums? Like, you know, it would take me quite a while to record all that stuff, but if there's a quick way to sort of see like what are those tones like together, things like that could be quite helpful.
Ich hatte Crook auch von der Ava Music Engine erzählt und deren Vorhaben oder Ziel eben für eine größere, für ein größeres Publikum, also eine größere Breite an Menschen, eben einen Musikgenerator zur Verfügung zu stellen, also eine AI-Software, mit der man quasi Musik generieren kann. Und da kam er auf jeden Fall nochmal auf das Thema MIDI-Files zu sprechen, was ich interessant fand, weil es eben bei dieser kostenlosen Version dieser Engine möglich ist, sich MP3-Dateien und MIDI-Files unter den Bedingungen, die ich vorhin genannt habe, zu downloaden. Und in der Pro-Version gibt es dann eben alle Formate. Und was das für einen Unterschied macht, da kommt Crook später auch nochmal kurz drauf zu sprechen, was ich ganz spannend fand.
It's a bold claim. I mean, I'm curious to go and check it out. I think it's also interesting to think about whenever you're dealing with AI music stuff, there's when it's sort of when something claims to be generating music, there's a few different ways that it could be doing that, and some are more or less impressive, I guess, depending on sort of how you look at it. So sometimes, like one of the earliest versions, and something that's still being done now, is AI was, I think it was part of the Google maybe Magenta project, where they trained an AI on Bach scores, and then they were trying to, you know, to sort of allow you to create like Bach style melodies, basically. But that wasn't trained on recordings of orchestras or individuals playing Bach. It was trained on just the what we call in music MIDI notes, which is basically a sort of more electronic version of a music score, just a way of telling a computer or, you know, anyone else how to play and what notes to play and how hard or soft and the timing and all that stuff. And so that's, you know, one of the sort of restrictions of that is that's even like a music score is not, it's not music, you know, like it's instructions or it's a transcription of music, but it's not music itself. Any two people can read the same sheet music or the same MIDI notes and give a totally different performance of what that kind of raw material is. And so this is one of the things, if an AI is generating MIDI, then it's, you know, depends what instrument you play that on. You could play it on a synthesizer or on a guitar or on a piano, or, you know, and the MIDI is sort of like a raw material. It's not that it's useless, it's just that it's a different thing than, and it's computationally, it's a simpler problem than generating high quality audio files, which are a lot more information dense.
Ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, den einige dann vielleicht vergessen, wenn sie über KIs nachdenken und sich eher tendenziell fürchten, also davor, dass es so eine Art KI gibt, die Musik generieren kann oder es zumindest verspricht, dass da eben auch so eine bestimmte Materialität dahinter steckt und dass es eben auch einen technischen Prozess durchläuft, der eben natürlich auch Zeit in Anspruch nimmt, also mit langen Rendering-Zeiten und so weiter, und dass man natürlich auch unterschiedliches Ergebnis hat, je nachdem, welches Format eben verwendet wird. Und genau, deswegen hatte ich Crook gefragt, ob er nicht denkt, dass vielleicht etwas auf dem Weg, auf dem Prozess bei der Musikgenerierung mithilfe einer KI verloren geht oder was da vielleicht schon verloren geht. Und das war seine Antwort darauf.
Totally, yeah, potentially. I think there's lots of, you know, stages in music making where it sort of feels like that already, even before AI, where you're sort of, you know, you come up with one part of a song, and then you sort of just have to, you know, that you sort of feed that to your own unconscious, and you just wait for yourself to produce an output of a second verse or whatever. And it's, you know, it's about it's about the same level of opacity. Like it's quite hard to understand for the average person what's going on in either case. But of course, yeah, when you're dealing with AI, there's a very like material physical, like there's, you know, a GPU or a CPU somewhere cranking out heat, expending energy. Someone is training this thing. It's, you know, and the data comes from somewhere, and the sort of, you know, the input data is typically human made. And so, you know, there's that, yeah, all that stuff together.
Das, was Krug gerade gesagt hat, macht natürlich auch total Sinn. Also, dass es natürlich ganz viele Dinge gibt beim Komponieren, Musizieren, die in Anführungszeichen Rendering-Zeiten brauchen. Also alleine das eigene Nachdenken oder auch das Aufschreiben von Gedanken unterbricht ja sozusagen diesen natürlichen Flow und braucht so eine gewisse Rendering-Zeit sozusagen. Aber was ja hier der Punkt war, ist, dass auch eine KI eben eine gewisse Materialität hat und dass man auch hier beachten sollte, was für Formate verwendet werden, welcher Input, also worauf die KI spezialisiert wurde, anhand welcher Trainingsdaten sie gefüttert wurde und so weiter und so fort. Also, dass auch eine KI nicht so eine Art Überwesen ist, was einfach einem komplett die Arbeit abnimmt, sondern dass man da auch kritisch bleiben darf, was eben worauf sie beruht und dementsprechend auch mit dem Output umgeht. Also, dass zum Beispiel wie bei Dadabots man natürlich enttäuscht sein kann, wenn man erwartet, dass Dadabots einem einen perfekten, fertigen Song ausspuckt, weil es eben zum Beispiel keine sich wiederholenden Refrains gibt oder es hier und da irgendwie brüchig klingt. Aber man kann das ja auf eine Weise kreativ nutzen, indem man eben selbst den kreativen Input liefert, indem man selbst zum Beispiel seine Hörerfahrungen dadurch hinterfragt oder das vielleicht wie so eine Art Analysetool vielleicht sogar sieht und dann darüber nachdenkt, wie Musik eigentlich strukturiert ist. Und da hatte Krug ganz treffende Worte zu gefunden. Ich hatte ihn nämlich gefragt, wie er sich KI als kreatives, also als zusätzliches kreatives Tool vorstellen könnte in der Musik. Und das waren seine Worte dazu.
Well, this is an interesting thing that I, like, when you, you know, talked about, like, you know, what, like, I don't know, what, like, what sort of way I could sort of see it being used or something. Like, one thing I'm really interested in is how it changes our view of structure in songs, because I've heard some AI generated songs that are really, really interesting structurally, because they don't really repeat. They at the moment, at least, they don't have a good sense of like memory of like it doesn't know that most pop songs go verse, pre-chorus, chorus, verse, pre-chorus, chorus, bridge, chorus, chorus, out. They don't know that yet. And that's interesting, because it's like a sort of young songwriter starting out who also doesn't know these things and just writes what feels like to them a compelling flow. And I'm not trying to anthropomorphize the AI too much. For me, I'm very interested in structure, especially in pop music. I think structure is very important, but I'm like more and more drawn to the idea that the structure can be maybe far more subtle than we think, and the structure is maybe just a sense of momentum or direction that maybe an AI is like can demonstrate a thing that we can sort of then iterate on. Like I don't expect to be hearing a AI generated, you know, biggest song in the world anytime soon. Unless it's like a novelty, you know, like a Crazy Frog type of situation, where people just like blow it up because it's an AI generated song. Like, but in terms of something that people actually connect with, I think it's going to be, I think there's like these new structures or the also combinations of genres, like to start the song out with like a reggaeton beat and then go to something more like a ballad, and then the next part becomes like a folk music thing. I mean, these are all things that we can do technically as musicians now, but to think of it or to sort of to feel how those things might flow or what elements do get carried on and through the sections is, I think structurally there's lots of like really interesting possibilities coming there, to my mind at least.
Ich finde, das, was Krug gerade gesagt hat, ist ein schöner Ausblick in die Zukunft und ich bleibe auf jeden Fall gespannt, in welche Richtung sich das alles weiterentwickeln wird und ob es tatsächlich vielleicht so etwas wie ein neues Genre der KI-Musik geben wird oder inwiefern KI-Musik tatsächlich unsere Hörgewohnheiten verändern wird und was es da so für neue klangliche Erlebnisse geben wird. Und hiermit zum Ende meiner Episode nochmal übrigens einen herzlichen Dank an Fabian Schäuble und sein Seminar Automated Composition an der Humboldt-Universität zu Berlin im musikwissenschaftlichen Seminar. Denn da habe ich ganz viele Ideen und Gedanken und Hintergrundinformationen für diese Episode her. Und hiermit schließe ich diese Episode ab und hoffe, dass einige spannende Informationen mit dabei waren. Und vielen Dank fürs Zuhören.